Vielen Dank für die musikalische Begleitung, auch für euer Singen. Hier vorne hört das sich wunderschön an. Und wir haben Gott heute Morgen gelobt und ihn im Zentrum gestellt. Wir haben durch unser Gesang auch Wahrheiten artikuliert, Gott gelobt damit und haben uns auch in unserem Herzen vorbereitet auf sein Wort. Und das ist meine Aufgabe jetzt, sein Wort auszulegen. Und wir sind mit Jesus jetzt im Garten Gethsemane heute. Wir machen eine Wanderung durch das Markus-Evangelium. Schon ewig lang bin ich dabei, aber ich bin halt nicht jeden Sonntag dran. Und wir sind in Kapitel 14 angelangt. Markus zeigt uns das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus. Und gleich im ersten Vers sagt er, das ist der Anfang des Evangeliums von Jesus, dem Messias, dem Sohn Gottes. Gleich von vornherein, ersten Satz, das ist seine Überzeugung. Und ab diesem Punkt will er seinen Leser auch zeigen, dass das wahr ist. Und er stellt uns Jesus vor als der Messias, ein Mensch, aber zugleich Gott. Und das werden wir heute auch ganz stark sehen, einer, der Allmacht und Autorität hat. Markus zeigt uns Jesus als der, der leiden muss, dass er gekommen ist, um zu leiden. Und er zeigt uns auch, er erwartet von seiner Nachfolger, dass sie ihn nachahmen, dass sie ihm folgen, dass sie ihm dienen, dass sie sich selbst verleugnen und bereit sind zu leiden. Und wir sehen, dass er auch noch heute Menschen zu sich ruft und einlädt, ihn nachzufolgen. Kapitel 1 bis 8 in Galiläa, 11 bis 16 in Jerusalem, die letzte Woche, also die Karwoche, bis zur Kreuzigung, Auferstehung Jesus. Also ab Kapitel 11 bis 16 ist das eine Woche. Und wir sind in Kapitel 14. Wir haben Donnerstagabend, das Passafest, das letzte Abendmahl wurde gefeiert. Und Kapitel 15, dann geht es in die Verurteilung und Kreuzigung. Aber wir sind bei Jesus im Garten und ich möchte ab Vers 27 lesen. Das habe ich nicht im Beamer-Text. Der Beamer-Text fängt erst ab Vers 32 an. Aber ich möchte von Vers 27 anfangen. Jesus sagte zu seinen Jüngern, ihr werdet euch alle von mir abwenden. Denn es heißt in der Schrift, ich werde den Hirten töten und die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Doch Petrus versicherte, auch wenn alle sich von dir abwenden, ich nicht. Jesus erwiderte, ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Aber Petrus erklärte mit aller Entschiedenheit, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Das Gleiche beteuerten auch alle anderen. Jetzt Vers 32. Jesus und seine Jünger kamen an einer Stelle am Ölberg, die Gethsemane heißt. Dort sagte er zu ihnen, setzt euch hier und wartet, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit. Vor Angst und Grauen gepackt, sagte er zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden und bat Gott, die Leidensstunde, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehen zu lassen. Aber Vater, sagte er, Alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ja, erstmal bis dahin. Am Sonntag davor, dass die Passionswoche anfing, hat Jesus gesagt, wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach, und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, dem wird mein Vater ehren. Das hat Jesus gesagt dann in Vers 27, jetzt ist meine Seele betrübt. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in dieser Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel, ich habe ihn verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen. Und wir wissen, dass der Schlüsselvers im Markus-Evangelium ist Kapitel 10, Vers 45, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Also was wir hier erkennen ist, dass Jesus sich sehr bewusst war, wie er es beschrieben hat, dass seine Stunde gekommen ist. Was meint er damit? Die Zeit ist gekommen. Er weiß jetzt am Anfang von der Karwoche, am Sonntag, diese Passionswoche, er weiß, das ist jetzt meine letzte Woche auf Erde, bevor ich gekreuzigt werde. Das ist er sich bewusst. Das hat ihn nicht überrascht. Er weiß von Gottes Plan. Und er geht mit. Und die Frage, die ich in diesem Text, womit ich gerungen habe, oder die, vielleicht die Frage, die Markus hier stellt, und es ist ein Text theologisch, wo man sehr aufpassen muss, wie man das auslegt. Die Fragen so, hat Jesus wirklich jetzt das ernsthaft überlegt, nicht durchzuziehen. Aber ich glaube, das ist hier auch diese Frage, die Markus hier stellt. Sieht Jesus es jetzt durch? Er ist sich bewusst, die Stunde ist jetzt da. Markus zeigt uns, warum der Menschensohn, der Messias, gekommen ist. Er ist gekommen, um sein Leben zu geben, das Lösegeld für viele. Er hat uns gezeigt bis jetzt, dass Jesus vollkommen Mensch ist und vollkommen Gott ist. Er hat uns gezeigt, dass er ohne Sünde ist und deswegen kann er auch stellvertretend am Kreuz sterben. Markus hat uns auch gezeigt, dass er Mensch geworden ist, dass er Jesus ist, der ist der Menschensohn, der ist Mensch geworden, um Gottes Plan der Erlösung zu vollbringen, indem er für uns zur Sünde wird. Sieht er es durch? Wird Jesus es jetzt zulassen, dass er gekreuzigt wird? Wird er so weit mitmachen, dass er den Zorn des Vaters gegen die Sünde auf sich nimmt? Wird er seinem Vater treu bleiben in dieser Mission? Und er hat es auch verstanden als seine Mission, dass er gekommen ist, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und wir sollen nicht vergessen, dass Jesus selber gesagt hat, dass er gelehrt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich, aber wenn er das nicht durchsieht, dann bringt das auch nichts. Weil da können sie, Jesus muss sterben, damit er auch ein Mittler sein kann zwischen dem Mensch und Gott. Und wir werden sehen, dass im Garten Gethsemane, dass Jesus wusste, jetzt ist die Stunde gekommen. Und das ging ihm einfach nicht so vorüber. Der hat gerungen. Wir werden seinen Qual sehen. Wir werden sehen, dass er die Kosten überschlagen hat. Und dann ist er entschlossen, dem Vater treu zu sein, ihm gehorsam zu bleiben. Und Markus zeigt uns hier im Gegensatz wie das Fleisch bei den Jüngern überhand nimmt in dieser schweren Stunde, wo Jesus auf seine Jünger auch zählen will, auf ihr Beistand, schlafen sie ein. Und bevor es morgen hell wird, werden sie ihn alle verlassen haben. Also wir sehen zuerst Punkt 1 seiner Qual. Es ist Donnerstagabend, vielleicht schon Mitternacht vorbei, schon in den frühen Stunden von Donnerstag auf Freitag. Nach jüdischer Tagesrechnung ist es schon Karfreitag, wo das nach Sonnenuntergang beginnt. Und das ist Jesus' letzte Nacht vor seiner Kreuzigung. Das ist die Zeit, der Ort, wo befindet er sich? Er befindet sich in Gethsemane, ein großer Garten. Wer von euch war schon da drin? Ja, okay. Wie sieht's aus? Ölbäume, okay. Ja, es ist ein großer Garten, wahrscheinlich ein privater Olivenhain am Fuße des Ölbergs, direkt gegenüber dem Kidron-Tal vom Tempelberg. Und es ist ein Ort, den Jesus oft besucht hat. Das finden wir auch bestätigt an zwei Stellen, Lukas 22, 39 und Johannes 18, Vers 2. Da steht: Judas aber, der ihn verriet, kannte den Ort auch, denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern. Also als Judas abgemacht hat, Jesus zu verraten, da hat er gesagt, ich weiß, wo er ist. Weil er öfters da ist, wenn er sich zurückzieht am Garten Gethsemane. Wörtlich heißt Gethsemane Ölkelter. Also hier ist eine Olivenplantage, wo Olivenöl hergestellt wird. Und das ist eine Presse, die Oliven werden in dieser Presse gebrochen, sage ich mal, weil das hier auch ein Bild ist für das, was mit Jesus geschieht, auch was vor 700 Jahren vorher der Prophet Jesaja gesagt hat über den Menschensohn: für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihn, auf das wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Was ist der Grund? Warum sind sie jetzt in Gethsemane? Warum befinden sie sich jetzt in diesem Garten? Um diese Uhrzeit? In Vers 32 sagt Jesus: setzt euch hier und wartet, bis ich gebetet habe. Jesus möchte beten. Er möchte sich auch innerlich auf das Kreuz vorbereiten. Er wollte alleine beten, aber in Vers 33 lesen wir, er hat drei Leute mitgenommen. Petrus, Jakobus und Johannes nahm er mit. Also diesen Text muss man so verstehen, dass er immer weiter in den Garten reingegangen ist. Also er ging rein mit den Jüngern, dann sind die da geblieben und dann ging er weiter, nahm aber die drei mit und dann sehen wir später, dann ging er noch weiter alleine. Es sind dieselben drei Jünger, die wir schon begegnet sind auf dem Berg der Verklärung, also auch drei, die drei mitgenommen hat. Scheint, dass sie ihm näher stand als die andere. Es war sein, will man vielleicht heute sagen, sein Kernteam. Und wir merken sein Bedürfnis, oder er hat ein Bedürfnis, diese Leute, die ihm nahestehen, auch neben ihm zu haben. In dieser schweren Stunde, er will diese Leute in seiner Nähe haben. Vers 35 lesen wir, dass Jesus vor Angst und Grauen gepackt wird. Wir finden das hier herausfordernd, wenn wir versuchen, jetzt Jesus als Mensch und Jesus als Gott irgendwie auseinanderzuhalten. Wo hört das auf? Wo fängt das hier an? Das ist für uns, wir denken, warum hat er Angst? Warum hat er Grauen? Deswegen ist er gekommen. Jetzt ist er eigentlich dran. Ja, jetzt hat er seinen Bühnenauftritt. Jetzt soll er das machen, worauf er sich vorbereitet hat. Aber wir sehen hier als Mensch, lesen wir hier, vor Angst und Grauen ist er gepackt. Luther sagt, und er fing an zu zittern und zu zagen. Schlachter, er fing an zu erschrecken und ihm graute sehr. Elbefelder, und er fing an sehr bestürzt und geängstigt zu werden. Im englischen ESV, he began to be greatly distressed and troubled. Und es sagt Jesus weiter in Vers 34, meine Seele ist zu Tode betrübt. Also wir merken, die Ausleger, die Bibelübersetzer, die haben sich hier auch schwer getan, welche Worte im Deutschen sollten wir dann aussuchen, um das richtig auszudrucken, wie diese zwei Verben von Angst und Grauen gepackt, wie sie im Griechischen stehen. Meine Seele ist zu Tode betrübt. Ist auch ein ähnlicher Wortlaut wie bei der Psalmist im Psalm 42, Vers 6. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Ja, er sagt, meine Seele ist zu Tode betrübt in Vers 34 und er sagt hier, sagt er, bleibt hier und wacht. Die drei sollen warten und er wird weiter in den Garten gehen. Lukas sagt uns, Kapitel 22, er ging etwa einen Steinwurf weit. Ja, wie lang ist das? Manche von uns können weiter einen Stein werfen als andere. Aber wir sehen, wir haben eine Idee dann, wie weit er gegangen ist. Ich habe mich gefragt, was bedeutet das hier, dass sie wachen sollen? Was sollen die Jünger wirklich tun? Und das Wort wachen hier ist tatsächlich auch ein militärischer Begriff für wachen. Aber es wird auch im Neuen Testament auch verwendet, auch für wach bleiben, also das Gegenteil von einschlafen, was auch wichtig ist im militärischen Sinn, dass man wach bleibt, dass man Aussicht hält. Ja. Was bedeutet es? Bedeutet es wach bleiben, um Jesus in dieser Stunde Beistand leisten zu können? Oder heißt es wachet im Sinne vom Ausschau halten für die, die Jesus wusste, die sind auf dem Weg dahin, um ihn zu verhaften. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 26, steht, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Und dann erkennen wir, dass das hier im Garten Gethsemane auch eine Prüfungszeit ist für die Jünger. Also ich verstehe das so, Jesus sagt, wachet, sie sollen ihre geistliche Antenne ausfahren, sie sollen in Bereitschaft bleiben, sie kämpfen mit dem Schlaf, aber sie werden bald versucht werden, Jesus zu verlassen. Und Jesus macht ihnen darauf aufmerksam, bleibt hier und wacht. In Vers 35 warf er sich zu Boden und bat Gott, die Leidensstunde, wenn es möglich wäre, an ihn vorübergehen zu lassen. Normalerweise haben die Juden dann gebetet im Stehen und in den Händen ausgestreckt. Hier wurf sich Jesus auf den Boden in dieser Leidensstunde. Und dann sagt und betet er, wenn es möglich wäre, dass diese Leidensstunde an ihn vorübergehe. Wir merken erstmal, dass er im Gebet sucht er die Nähe. Er sucht die Nähe zum Vater. Manchmal, wenn Menschen sich in traumatische Situationen finden, auch Gläubige, sagen sie, ich kann nicht beten. Ja, es ist einfach von allem, was gerade geschieht, was durch den Kopf geht, ist es eine Herausforderung zu beten. Aber Jesus kommt in diese Situation und er sucht die Nähe zu seinem Vater. Er weiß, dass nach 33 Jahren auf dieser Erde die Leidensstunde ist gekommen. Und weil er nicht nur Gott ist, und weil er Mensch ist, er spürt Schmerzen wie jeder andere Mensch und er weiß, was kommt. Das ist heute das Thema, was hier rauskommt für mich. Hier ist jemand und er weiß, er steht unmittelbar vor dem Tod. Ich stelle einfach mal die Frage in den Raum, hast du dich schon mal Gedanken um deinen Tod gemacht? Du sagst, ich mag nicht dran denken. Und in unserer Gesellschaft, wir verdrängen dieses Thema. Aber die Tatsache ist, der Tod wird jeden von uns eines Tages einholen, wenn der Herr vorher nicht zurückkommt. 100% sicher. Und viele wünschen sich ein schneller, schmerzloser Tod, lieber in der Nacht einschlafen, nichts merken. Man hat Angst, ein Pflegefall zu werden, man hat Angst, ein leidenvolles Sterben zu haben. Aber geistig gesehen, ist wichtig nicht, wie wir sterben, sondern was danach kommt. Im Hebräerbrief lesen wir, darum auch wir, Kapitel 12, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lass uns ablegen, alles, was uns beschwert. Hier geht es um das Leben, ja, also wie wir leben sollen als Christen. Lass uns ablegen, alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lass uns laufen mit Geduld in den Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Also wir sehen hier nicht nur, wie wir leben sollen, sondern auch, wie wir sterben sollen. Aufsehen zu Jesus. Jesus wusste, der Tod war nicht das Ende. Er wusste auch, dass er auf der anderen Seite eine viel größere Freude haben wird. Aber das römische Hinrichtungsinstrument, das Kreuz, das war ein furchtbarer, langsamer, leidensvoller Tod. Deswegen haben sie sich das so ausgedacht, so soll es auch sein. Viele von uns haben bestimmt der Film die Passion Christi gesehen. Zeigt, wie qualvoll dieser Tod ist, eine gekreuzigt zu werden. Aber war es wirklich die bevorstehende physische Schmerzen, die Jesus so unruhig machte? Ich sage nein. Es war etwas viel schlimmer. Wir kommen dazu. Zweitens, Vers 36, wir sehen Jesus Gehorsam, sein Gehorsam. Vers 36, aber Vater, sagte er, alles ist dir möglich, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Er spürt, wie seine Seele zerquetscht wurde und er betete, wenn möglich, dass dieser schreckliche Kelch des Leidens entfernt werden möge. Er sagt in Vers 36, aber Vater. Das griechische Wort hier ist eine Umschrift des aramäischen Wortes für Vater. Im Neuen Testament kommt es nur hier vor und in zwei anderen Stellen in Paulus' Briefe. Er sagt, Jesus betet zu seinem Vater und er sagt, aber Vater, alles ist dir möglich, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Markus zeigt uns, Jesus ist bereit zu sterben. Oft hat uns Jesus gesagt, dass er gekommen ist, um zu sterben. Wir sollen nicht denken, dass er hier irgendwie seine Einstellung in Bezug auf den Kreuz geändert hat. Aber ihnen ist bewusst, es wird richtig schlimm. Und deswegen schreit er zu seinem Vater und fragt, ob es nicht einen anderen Weg gibt. Aber es gibt keinen anderen Weg. Und das weiß er. Und über alles will Jesus den Willen des Vaters tun. Er überlegt das, was vor ihm liegt, wie schrecklich das ist. Aber über alles will er den Willen des Vaters tun. Er will Gottes Erlösungsplan vollenden. Und dann wird hier von einem bitteren Kelch gesprochen. Ein Kelch in der Bibel ist ein Zeichen von Gottes Zorn und von Gericht. Es gibt Beispiele davon in Jeremia, auch in Jesaja. Werde wach, steh auf, Jerusalem, die du getrunken hast von der Hand des Herrn, den Kelch seines Grimmes. Ja, um das zu verstehen, muss man das Evangelium verstehen. Die Bibel sagt, dass wir alle Sünder sind. Wir haben alle den Tod verdient. Aber Gott ist ein heiliger Gott. Und er sagt, er ist ein gerechter Gott. Und er sagt, dass Sünde gestraft werden muss. Und wir alle haben es verdient, Gottes Kelch der Zorn zu trinken. Ein Kelch voll mit Gottes Urteil. Ein Kelch, die wir verdient haben. Aber Petrus sagt, 1. Petrus 2, 24, was erklärt uns, was das Kreuz für eine Bedeutung hat in Bezug darauf. Er sagt uns, dass Jesus, er hat unsere Sünden selbst in seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden sind ihr heil geworden. So Jesus am Kreuz, er hat selber unsere Sünde an seinem Leib getragen. Jesus weiß jetzt im Garten Gethsemane, er muss diesen Kelch, den Kelch von Gottes Zorn wegen unserer Sünde, diesen Kelch muss er trinken. Und so nimmt er unsere Sünde auf sich, er nimmt die Strafe auf sich und er geht stellvertretend ans Kreuz für uns. Und er bekommt die Strafe, die wir verdient haben. Zurück zu meiner Frage von vorhin. Was war das Allerschlimmste für Jesus am Kreuz? Wenn man diesen Film Passion Christi anschaut, dann geht man von dem Film raus und ist beeindruckt, dass Jesus diesen Schmerz, dass er sich darauf eingelassen hat, dass er das durchgemacht hat. Aber das Allerschlimmste für Jesus kann man im Film nicht zeigen. Das Allerschlimmste, wovon er sich am meisten gefürchtet hat, waren nicht die physischen Schmerzen, sondern der Zorn Gottes. In Markus 15, Vers 24, und zu der neunten Stunde rief Jesus laut, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann stellen wir fest, das Kreuz war für Jesus ein einsamer Ort. Nicht nur werden seine Jünger ihn verlassen, sein Vater wird ihn auch verlassen für eine Zeit. Warum hat Gott sich von ihm abgewendet? Paulus erklärt zu uns im 2. Korinther 5, 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Und auch im 2. Korinther, siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Zurück um Garten. Jesus Gebet zeigt uns den Kampf, den er hat in seiner heiligen Seele. Er stand kurz davor, die Sünde der Welt am Kreuz zu tragen. Und Jesus entscheidet sich für die Wille des Vaters. Und sind wir heute nicht heilfroh, dass Jesus Mensch geworden ist und dass er für uns, die zum Heil berufen sind, dass er gestorben ist. Kein anderer konnte das machen, außer Gottes Lamm, der geschlachtet wurde. Ja, so ein Text ist nicht leicht auf uns zu übertragen. Wir können das nicht eins zu eins so erleben, wie Jesus das im Garten Gethsemane erlebt hat. Trotzdem gibt es auch Lektionen für uns hier. Was machst du, wenn du in eine ähnliche Situation kommst? Was machst du dann? Was wir machen sollen, wir könnten auch Jesu Gebet sprechen. Wir können auch sagen, doch nicht was ich will, sondern was du willst. Du hast die Kontrolle, du hast einen Plan. Ich möchte eigentlich im Leben keinen Schmerzen haben, ich möchte nicht sterben, ich möchte nicht leiden. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Das wäre die Einstellung, die Jesus gehabt hat, die wir auch haben sollen. Jesus konnte sich den Misshandlungen der Menschen beugen, weil er sich bereits dem Willen Gottes gebeugt hat. Sind wir bereit für das Leiden, das kommt, wenn wir Jesus nachfolgen? Wir wissen, wenn wir jetzt im Kapitel 14 mit dieser Frage begegnet sind, müssen wir sagen, Markus hat das von uns bis zu diesem Zeitpunkt nicht vorenthalten. Das soll uns nicht überraschen, dass Jesus diese Erwartung hat von uns. Er hat schon gesagt in Kapitel 8, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und jeden Tag müssen wir diese Entscheidung treffen, entweder den schweren Weg mit Jesus zu nehmen oder wir gehen durchs Leben im Schlaf. Und die Jünger sind nicht nur eingeschlafen, die sind den eigenen Weg gegangen nachher, die haben Jesus verlassen. Heute gibt es auch keinen anderen Weg als der Weg, den Jesus freigemacht hat. Wer heute gerettet werden will, auch 2000 Jahre später, wer heute gerettet werden will, wer heute die Vergebung der Sünden erleben will, wer heute sein Problem von seiner Schuld loswerden möchte, muss er sein Vertrauen setzen in diesem Ereignis, in diesem Person, der vor 2000 Jahren gestorben ist. Er muss zum Kreuz zurückschauen. Er muss glauben, dass Jesus seine persönliche Schuld getragen hat und ihn mit seinem ganzen Leben und mit aller Konsequenzen nachfolgen. Und das ist das Angebot, was Jesus dich anbietet. Ganz kurz, letzter Punkt. Wir haben gesehen, seine Qual, sein Gehorsam und seine Enttäuschung. Und hier muss ich wieder sagen, welches Wort nimmt man hier für diesen Text? Enttäuschung, das hört sich an wie, war Jesus überrascht? Ja, er wusste doch, dass, was die Jünger machen werden. Das weiß ich. Aber jedes andere Wort, was ich gewählt habe, hat auch irgendwie Bedingungen angehängt. Trotzdem als Mensch war er in diesem Moment enttäuscht. Er hat auf die Jünger gezählt. Er ist traurig, dass die Jünger nicht wachen und dass sie ihn verlassen werden. Ich habe sehr wenig Zeit. Vers 37. Und als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus: Simon, du schläfst. Er hat ihm den Namen Petrus gegeben, jetzt sagt er Simon. Ja. Also immer, wenn er sich nicht gerade von seiner besten Seite zeigt, dann, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, also ich kenne das auch, meine Mutter, wenn sie immer meinen Namen voll gesagt hat, einen bestimmten Ton, dann wusste ich, ja, also nicht der Name, mit dem wir jeden Tag umgegangen sind, sondern mein Name, wie es im Pass steht, dann wusste ich, ich kriege Ärger. Ja, Petrus hat sich hier nicht von seiner schönen Seite gezeigt. Simon, du schläfst. Konntest du nicht einmal eine einzige Stunde wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Jesus ging wieder weg und betete noch einmal dasselbe. Als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offen halten und wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Als er das dritte Mal zurückkam, sagte er: Wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Es ist soweit. Die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben. Steht auf, lasst uns gehen. Der, der mich verrät, ist da. Ja, und wir sehen hier eine traurige Kontrast, Gegenüberstellung. Jesus kann nicht schlafen. Er ist so unruhig. Die Jünger, die können nicht wach bleiben. Und er weckte sie in Vers 37 und er spricht Petrus an und nennt ihn Simon, weil von ihnen hat er eigentlich Besseres erwartet. Ja, stellt Jesus ihm nicht jetzt zu hohe Erwartungen an ihn? Ja, es war doch Petrus, der selber gesagt hat in Vers 29, auch wenn alle sich von dir abwenden, ich nicht. Dann kommt Jesus: Petrus, wie war das nochmal? Und er ermahnte sie in Vers 38, wachet und betet. Der Geist ist willig, also sie wollen mit Jesus bleiben, aber das Fleisch menschlicher Natur ist schwach. Und wir wissen, wenn wir beten, dann bekennen wir unsere Schwachheit. Wir bekennen, dass wir auf der Hilfe des Heiligen Geistes angewiesen sind. In Verse 39 bis 40, Jesus lässt seine Jünger wieder und er betet alleine und kehrt zurück. Er findet sie schlafend. Diesmal ist ihnen richtig unangenehm. Sie wissen nicht, was sie sagen sollen, steht da. In Vers 41, noch ein drittes Mal, findet er die Jünger schlafend vor. Die Jünger, so wie Jesus, die wollen die Wille des Vaters tun, aber wann Jesus sie braucht, bieten sie ihnen eigentlich keine große Unterstützung. In Vers 42 sagt Jesus, die Zeit ist gekommen. Judas wird bald um die Ecke kommen. Und die Jünger sind nicht vorbereitet. Die Stunde ist gekommen. Jesus weiß, so wie am Anfang der Woche wusste er, die Stunde ist gekommen. Er wusste, was in dieser Woche alles geschehen wird. Jetzt, ab diesem Zeitpunkt, fängt eine Kette von Ereignissen an, eine nach dem anderen, wie Dominosteine. Weiß er, was kommen wird. Die Stunde ist jetzt da. Eine Kette von Ereignissen, die enden wird mit der Kreuzigung und die Auferstehung Jesu letztlich. Und weil er dem Vater gehorsam war, weil Jesus dem Vater gehorsam war, dann stehe ich, und wenn du ein Kind Gottes bist, dann stehst du heute hier erlöst, begnadigt, dein Schuld ist vergeben, weil Jesus diese Last auf sich nahm. Wir werden jetzt ein Lied singen, was ich ausgesucht habe. Im zweiten Vers steht: Wenn Satan mich verklagen will und hält mich vor die Sündenlast, so schaue ich auf zu meinem Herrn, der rief am Kreuz: Es ist vollbracht. Vollkommen sündlos hing er dort, nahm meine ganze Schuld auf sich. Der Zorn des Vaters ist nun fort. Er sieht den Sohn, begnadigt mich. Er sieht den Sohn, begnadigt mich. Vater, wir danken dir dafür, dass der, der ohne Sünde war, den hast du für uns zur Sünde gemacht. Wir sagen dir Danke, Herr. Wir danken dir für deine Gnade, was wir nicht verdient haben. Herr, hilf uns, dir auch auf diese Predigt eine Antwort zu geben durch die Worte von diesem Lied. Und hilf uns auch im Alltag in dieser Sieg zu leben. Amen.
Also wer das Lied kennt, bitte gerne mitsingen.